musste direkt wieder abschalten, als irgendwelche Crash-Propheten erzählt haben, dass man jetzt so schön sehen kann, dass die Welt gerade untergeht.
Die UBS kann diese Risiken kaum einschätzen, die sie da eingegangen ist.
Du kaufst halt wirklich was komplett Unethisches und versuchst so das Ethischste überhaupt draus zu machen.
Die Medien sind ja voll drauf reingefallen, wenn ich es richtig gesehen habe.
Ich sehe jetzt gerade so ein bisschen das Domino, weißt du, so Silicon Valley, Credit Suisse und jetzt?
Wer würdest du sagen, kauft die Deutsche Bank dieses Wochenende?
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, Folge Nummer 34 von Marktgeflüster. Holger, hast du die Invest gut überstanden oder wurdest du von Copytradern gekidnappt?
Nee, ich habe die Invest gut überstanden. Von Copytradern habe ich dort auch relativ wenig erlebt, eher von hochseriösen Finanzprodukten, die dort angeboten werden. Also ich bin jetzt Investor in chilenischen Wald, tuckenbasiert natürlich. Und ich habe Zierfische im Portfolio. Diversifikation. Okay.
Sehr gut, sehr gut. Robert Mark Lehmann doesn't like it, wenn du weißt, wer das ist. So ein Tierschützer auf YouTube, ganz bekannt.
Oh, den kenne ich tatsächlich nicht.
Spricht sich immer gegen Tierhaltung, also gegen Tierhaltung sowieso aus, aber auch vor allem macht er sich stark für Fische und sagt, also Fischhaltung ist, die werden entnommen aus dem Ozean und sind gar nicht gezüchtet und so weiter.
Das ist aber interessant, dass du das sagst, weil ich habe ehrlich gesagt, stimmt natürlich, die sind ja in so einem ganz kleinen Behältnis dann immer drin, können da überhaupt nichts mehr machen, schwimmen da rum, aber ich habe von gängigen Tierschutzartikeln, sage ich mal, eigentlich noch nie was zum Thema Zierfische gehört oder Fische, die man halt daheim hat, aber sehr guter Punkt. Also meine ich jetzt ernsthaft, das ist nicht alles sarkastisch, was ich sag.
Ausnahmsweise, ja. Man muss bei dir immer doppelt hinhören, ja. Also die Invest, für die, die es nicht mitgekriegt haben, ist ja so eine Messe. Und du hattest ja im letzten Jahr schon gesagt, dass da sehr viel vom sogenannten grauen Kapitalmarkt unterwegs war. Also was ich da jetzt so raushöre, ist, das hat sich ja mal nicht großartig geändert, oder?
Genau, also du hast natürlich da auch in Anführungszeichen Stände von, ich will jetzt sagen, seriösen Instituten, weil Goldman ist ja auch vertreten, aber zumindest von bekannten Instituten, von bekannten Banken, Brokern etc. Und ich finde es schon ganz cool, dass du im Wesentlichen da als Privatanleger hingehen kannst und einfach mal mit den Leuten sprechen, mit den du entweder indirekt immer zu tun hast, weil sie halt dein Broker sind oder weil du die Ausklopfer, wie man auf Mauerstraßenwette dazu sagt, zu den Knockout-Optionsscheinen, weil du die von HSBC oder was immer handelst. Also, dass du mit denen immer Kontakt bekommst, ist schon cool, aber ich meine, du hast halt da auch schon Stände, die, ohne jetzt jemanden konkret hier zu nennen, aber wo man sich schon fragt, wie kann das überhaupt erlaubt sein, sowas den Leuten zu erzählen?
Wir haben sie natürlich in den Shownotes verlinkt. Ironie. genau, und das heißt, du lernst endlich mal die Leute kennen, an die du die ganze Zeit dein Geld verlierst, richtig?
Genau. Man lernt die Leute kennen, die einen die ganze Zeit über den Spread abziehen und die Optionsscheine ausnocken lassen. Spaß beiseite, aber ich finde es schon als für Privatanleger durchaus interessanter, einmal drüber zu laufen und sich, muss sich jedes Jahr hingehen, aber einmal das anzugucken und das mal zu erleben, was es da so
gibt. Ja, nee, klar, Scherz beiseite. Also ist ja immer eine gute Veranstaltung. Die haben also auch sehr, sehr viele Panels. Viele davon bringen nicht sonderlich viel. Ich hab mich mal spaßhalber in so ein Panel gesetzt von so Chart-Analysten und das war ganz wild. Also die Bilder, die da gezeichnet wurden und in den Chart reininterpretiert wurden, das war großartig. Das würde keine AI dieser Welt hinbekommen. Also da hat man wirklich einen echten Edge.
Eine echte Edge als Privatanleger.
Sehr interessanter Stand finde ich persönlich immer die Bundesbank. Das ist immer einer meiner Lieblingsstände, weil du dort massenweise geschreddertes Geld hast. Und ich habe zu Hause noch so kleine Plastikbeutel mit geschreddertem Geld drin. Das ist immer ziemlich cool.
Hast du dich schon mal bemüht, die zusammenzukleben wieder?
nein, aber es gibt ja so eine Regel, du musst ja, wenn ein Schein kaputt ist, musst du mehr als 50% zur Bundesbank bringen und die ersetzen dir den.
Genau.
Also du musst ja so nur die Hälfte von einem Schein, also ein bisschen mehr als die Hälfte von einem Schein zusammenzubekommen. Allerdings denke ich, dass die so durchgemischt sind, dass du keine vollständigen Seriennummer hinbekommen wirst. Denke ich mal, keine Ahnung.
Wäre aber wert, es mal eine AI zum Beispiel machen zu lassen, womit man wieder
stimmt,
bei dem
so
Thema
ein Foto.
Genau, eigentlich könnte man überlegen, ob man sowas baut.
Aber ja, weiß nicht, ob die Kosten, die da erwirtschaftet. Also erstens musst du ja an das ganze Zeug rankommen. Das heißt, du musst denen ja komplett den Stand abräumen. Und dann weiß ich ja nicht mal, ob das reicht. Aber ja, keine Ahnung.
Ich kann da wirklich eine Geschichte erzählen, die stimmt wirklich so. Als ich noch mit Goldman da war, hatten wir mal Gummibärchen am Stand dabei. Und am Samstag spät nachmittags, als die Messe kurz vor Schluss war und wir halt noch sau viele Gummibärchen hatten, haben wir die einfach alle auf so einen Berg auf unseren Stand bestellt, auf den Tisch, dass die Leute die alle mitnehmen. Und dann schaue ich einmal kurz nicht hin und dann steht da so eine Person mit einer Tüte, macht die Tüte auf und schiebt den ganzen Stapel Gummibärchen in die Tüte rein. Mhm. Also, crazy, boah, ja. dass jemand die Deutsche Bundespark da ausräumt, ist nicht unwahrscheinlich. Vorstellbar, genau.
Ja. Crazy, ja doch, das habe ich ja, ich war 2018, glaube ich, das erste Mal auf der Invest und dann noch 19 nochmal. Und du siehst da wirklich so die Leute mit Plastiktüten, also wirklich so 2-3 volle Plastiktüten mit Schreibern und was es da alles so gibt. Das ist schon verrückt, ne? Wo ich mir denke, was machst du mit dem ganzen? Gummibärchen ist okay, da kannst du die ganze Familie mit ernähren. Kann ich schon verstehen, aber ja. Die Leute holen ja auch alle möglichen Prospekte mit. Das ist ja verrückt.
Du musst ja immer dazu sagen, das ist ja irgendwo doch Schwabenland. Und dementsprechend, wenn es was umsonst gibt, dann ist es ja durchaus nachvollziehbar, dass man da zugreift.
Werbung. So, und bevor es mit der heutigen Folge weitergeht, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Ich selbst bin besonders froh, dass wir den Neo-Broker Just Trade als Partner für unseren Podcast gewinnen konnten. Denn ich nutze Just Trade tatsächlich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Der Grund dafür ist, dass anders als bei den traditionellen, wenn man so weit schon gehen kann und von traditionellen Neo-Brokern sprechen darf, dass anders als bei den traditionellen Neo-Brokern bei Just Trade drei verschiedene Handelsplätze zur Verfügung stehen. Nämlich LS Exchange, Quotrix als auch TradeGate. Will heißen, wenn ich ein Wertpapier handeln möchte und dieses Wertpapier auch auf allen drei Handelsplätzen existiert, bekomme ich entsprechend drei Preise angezeigt und kann mich dann für den für mich am günstigsten oder attraktivsten entscheiden. Hinzu kommt natürlich die bei Neobrokern traditionelle 0 Euro Orderprovision pro Trade, zuzüglich selbstverständlich den marktüblichen Spreads. Die zahlt ihr aber natürlich auch bei einem klassischen Broker. Falls euch Just Trade interessiert, dann guckt gerne mal den Link in den Shownotes an. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß bei der heutigen Folge.
Werbung Ende.
Der famose Richie, über den wir schon ein paar Mal im Podcast gesprochen haben, also die Person, dessen Adresse wir leaken, sobald es mit Bison mal problematisch werden sollte, der hat uns ja gesagt, also bei der Invest musst du ja eigentlich bezahlen. Das macht zwar keiner, aber eigentlich gibt es ja ein Eintrittsticket, was ein paar Euro kostet. Und du kriegst ja einen kostenlosen Zugang über alle möglichen Influencer. Also jeder hat irgendwie kostenlosen Zugang. Und habe ich mal gefragt, warum macht ihr das überhaupt? Macht doch das Ding direkt offen. Das erste ist natürlich, dass sie wissen, vorher so ein bisschen zur Planung, glaube ich, dass sie wissen, wie viele Leute kommen werden und sich überhaupt ein Ticket gesichert haben. Und das zweite ist tatsächlich, um solche Standabräume fernzuhalten. Weil wenn du die wirklich 3 Euro bezahlen lassen musst oder so, haben die auf einmal keinen Bock mehr, für 50 Euro Gummibärchen mitzunehmen. Dann doch risikoavers.
Ja, es gibt vielleicht sogar noch ein drittes Argument, dass sie tracken können, wie viel, gerade bei den Influencern zum Beispiel, wie groß die Community der jeweiligen Leute sind. Also meistens meldest du ja dich dann doch bei dem Influencer an, den du magst und nicht beim Goldgraf. Und dann kannst du halt sehen, ob es sich nochmal lohnt, den verrückten Typen nächstes Jahr nochmal einzuladen.
Genau. Und Fun Fact an der Seite, wir wurden dieses Jahr nicht eingeladen. Das heißt, unsere Performance war wohl ernüchternd. Aber wir haben auch nie die Zahlen gekriegt. Also wir haben immer gefragt und gesagt, ja, wie viel haben wir denn jetzt gebracht? Und sagt die Messe nicht. Das war dann immer so, diese Information wurde nicht offen kommuniziert. Weißt du denn, wie viele Leute du auf diesen grauen Kapital, auf die Invest gelockt hast?
Leider nein. Also ich weiß nämlich aber, dass auf der Mauerstraße mein Code noch geteilt worden ist. Dementsprechend weiß ich nicht, wie viele Millionen von den Reddit-Leuten dann am Ende da waren. Ein paar habe ich aber tatsächlich getroffen.
Sehr gut, sehr gut. Auch die beiden, mit denen wir Podcast gemacht haben?
Den einen ja, der andere hat leider aus Hamburg den weiten Weg, ist er nicht angetreten.
Ah, schade, schade. Aber sehr gut. Hast du einen guten Austausch gehabt, ja?
Doch, das war.
Wie sieht's mit Crash-Propheten aus? Die sind ja auch immer dort ganz, ganz gut vertreten gewesen.
Ja, ich überlege jetzt ehrlich gesagt, ob mir spontan jemand einfällt, der so den Weltuntergang vorausgesagt hat. Das Problem ist, ich habe mal halt die anderen Stände nicht wirklich angehört. Ich bin da eigentlich hauptsächlich fürs kostenlose Essen hingegangen, für den Alkohol, den es bei Lang und Schwarz immer gibt und um mit ein bisschen Leuten aus der Community zu sprechen.
Ja, spannende Messe, auf jeden Fall. Sehr, sehr, und war ein bisschen mehr los als letztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr waren die Fotos so ziemlich leer, das war nicht so.
Ja, gefühlt war ein bisschen mehr los. Ich meine, letztes Jahr war es, glaube ich, so, dass es die erste war nach Corona, die wieder live stattgefunden hat. Und dementsprechend war vielleicht irgendwie klar, dass beim letzten Mal noch nicht so viele Leute dann am Ende
waren. Ich glaube, da war so ein bisschen Angst auch, ob die noch in der letzten Minute abgesagt wird oder sowas in die Richtung.
Genau. Ne? Ja, und die war aber auch um die Zeit. Ja, doch. Das war nämlich kurz nachdem die Kinder auf die Welt gekommen sind.
Sehr gut. Und warum warst du der Einzige auf der ganzen Messe mit Maske?
Das muss ich tatsächlich noch eine
lustige Finance Geschichte. And Fashion. Markus hat mir direkt einen Screenshot geschickt und hat gesagt, Holger tanzt mal wieder aus der Reihe.
Also es haben sich tatsächlich noch die ein oder andere Person mit Maske gezeigt. Also. Ich habe die Maske einfach aufgehabt, weil manche Leute aus der Community wissen ja, dass ich chronisch krank bin und dementsprechend einfach bei so einer großen Messe ein bisschen vorsichtiger sein wollte. Aber weißt du, was das Witzige ist? Ich habe mir extra so eine Maske gekauft. Ich wusste gar nicht, dass sowas gibt. Ich habe die durch Zufall entdeckt mit so Plastik vorne, dass man wenigstens die Mimik jetzt sehen kann.
Okay.
Ob das jetzt bei mir so gut und so schlecht ist, weiß ich nicht. Aber mich haben echt manche Leute angeschrieben, also nicht viele, aber ein paar haben mich angeschrieben danach und meint, ja, also das finden sie jetzt nicht so gut, muss ich jetzt so die Maskenträger verarschen mit der Maske? Dann wieso verarschen? Und dann
ja, es hat komisch ausgesehen. Ich habe ja auch einen Screenshot geschickt, weil es hat so ausgesehen, als hättest du vorne ein Loch reingeschnitten.
Genau,
also auf
genau.
Den Bildern sieht das so aus, als würde so ein Loch. Und ich dachte auch erst im ersten Moment, dass du dich über Leute lustig machst oder so.
Nein,
das
ist eine ganz normale FFP2.
Nee, aber ich dachte mir ja schon, also ich dachte mir schon, dass das dass da schon Sinn dahinter ist. Aber auf dem ersten Moment sah es halt so aus. Also ich dachte erst, du hättest dein Gesicht abfotografiert und ein gedrucktes und ausgedruckt und auf die Maske geklebt und dann wär's im richtigen Winkel fotografiert worden. Ja. Aber okay, wir verstehen.
Das ist aber eigentlich auch eine clevere Idee. Aber es war, also um das hier nochmal vor allen Leuten zu sagen, das ist tatsächlich eine FFP2-Maske, die, wenn ich mich nicht täusche, entweder in Deutschland oder der Schweiz hergestellt wird. Also keine Ahnung, ob die dann wirklich so gut schützt wie die anderen, ich weiß es nicht. Aber wenigstens kann man meine Hackfresse dadurch sehen.
Und eine Sache ist aber strange, warum beschlägt die nicht?
Hat mich auch gewundert. Tatsächlich hat mich das auch gewundert.
So.
Eigentlich müsste sie beschlagen, so würde man sich zumindest vorstellen. Also vielleicht ist sie nicht ganz dicht, ich weiß es nicht. Aber beim Atmen merkst du schon, dass es beim Ausatmen, dass sie so anhebt. Also eigentlich wirkt es schon, als sei sie dicht, ich weiß es nicht.
Oder du bist tatsächlich ein Reptiloid und atmest gar nicht.
Das mag
kannst du jetzt nicht kommentieren.
Das darf ich jetzt aus rechtlichen Gründen nicht kommentieren, genau.
Sehr gut, sehr gut. Okay, alles klar, dann vielleicht noch ganz kurz Update. Unsere Copy-Trading-Folge ist zumindest von den Kommentaren her sehr gut angekommen und die entsprechende Person, über die wir gesprochen haben, hat das Copy-Trading auch eingestellt, konzentriert sich jetzt auf seriöses Business, macht jetzt Coachings und
ist das so? Ich hab's nicht verfolgt.
Doch, tatsächlich. Während du auf der Invest war, ist das bekannt gegeben worden, hat Markus mir zugespielt. Ja, von daher, ich freue mich schon auf unsere nächste Investigativfolge. Wir wissen zwar noch nicht, zu welchem Thema, vielleicht zu ethischen Private Equity Fonds, aber darüber sprechen wir gleich.
Genau, lass mich noch eine Sache zu dem Copy Trading sagen. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass der Account jetzt weiter getradet wird von jemand anderem aus der Szene. Der aber das Ganze jetzt Multi-Asset macht, also nicht nur DAX-CFDs. Und das lehnt sich halt wirklich komplett, ich weiß nicht, ob das der Gedanke war, aber wenn du die letzte Folge nochmal Revue passieren lässt, dann macht es halt schon Sinn, weil dieses Volumen kannst du halt nicht in DAX-CFDs handeln. Und wenn du das aber streckst auf SX5E oder Euro-Dollar oder sonst was, dann ist es durchaus wieder möglich, ohne den Markt zu krass zu bewegen. Also wir können das ja mal beobachten.
Ja, was mich interessieren würde, ist, ob dieser Up-Rip, also wo es quasi, wo der Market Maker ihn quasi bewusst hat in den Stop-Loss laufen lassen, ob das ausgeglichen wurde oder nicht. Meine Bauchvermutung wäre eher nein, aber wir sind da nicht informiert, oder?
Okay, das weiß ich. Also es wurde nicht ausgeglichen. Und wie gesagt, man hätte es den Leuten wünschen können, aber es wundert einen jetzt nicht, weil das waren halt über 10 Millionen, die dann der Market Maker als Loss buchen würde. Also der Market Maker müsste sagen, okay, gut, ich bin bereit, auf 10 Millionen zu verzichten und die Kunden auszuzahlen. Und das würde er halt nie machen, weil so viel Geld verdient der Market Maker gar nicht an diesem einzelnen Händler.
Aber Holger, was sind denn 10 Millionen in Dubai? Also es ist doch wie, wenn ich einen Kaffee ausgebe, oder? Also wirklich. Was soll der Geiz?
Ist das nicht eher in der Schweiz so?
Keine Ahnung.
Die Wochenhighlights.
Apropos Schweiz. Gute
Apropos
Überleitung.
Schweiz.
Wobei, lass uns erstmal über Amerika sprechen, oder? Bevor wir uns anschauen, warum Schweizer Anleihehalter oder Anleihehalter von Schweizer Banken auf einmal enteignet werden auf brutalste Art und Weise.
Besser hätte ich es dann formulieren können.
Sprechen wir zunächst mal über Marktzeugs. Was hat die Fed gemacht?
Die Fed hat um 25 Basispunkte den Zins erhöht. Das war, letzte Woche haben wir ja gesagt, dass der Markt ist so 50-50 unentschieden, macht sie gar nichts, macht sie 25. Nachdem Goldman dann gesagt hat, sie macht gar nichts, war eigentlich klar, dass die 25 kommen müssen.
35% hat der Markt erwartet. Also 35%ige Wahrscheinlichkeit. Ich habe extra die Folge nochmal gehört.
Wirklich?
Haben wir das jetzt? Du hast gesagt, der Markt schätzt eine 35%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen steigen. Also der Kehrwert, dass es nicht steigt. Und dann ist es doch gestiegen. Hat aber trotzdem keinen Einfluss auf den Markt gehabt. Das heißt, der Markt scheint keine große Meinung gehabt zu haben. Keine starke Meinung.
Ja, ich glaube, wesentlich relevanter war wahrscheinlich so der zweite Teil, weil die haben ja immer so ein PDF, das sie hochladen und dort haben sie das Wording leicht angepasst. Und da war irgendwie das Wording zuvor, ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf, aber dass zusätzliche Zinserhöhungen nötig sein werden. Und diesen Satz haben sie gestrichen und jetzt steht irgendwie auf Deutsch da, dass es sein könnte, dass noch weitere Erhöhungen kommen könnten. Also irgendwie deutliche Aufweichung des Ganzen.
Abgeschwächt.
Genau, genau. Und das interpretiert der Markt jetzt so, dass das jetzt aber wirklich dann bald Schluss ist.
In Klammern, wenn das Bankensystem um die Ohren fliegt, dann lassen wir mal kurz die Inflation weiter in Ruhe und retten erstmal das Banksystem.
Genau, wobei man sagen muss, diese Bankenkrise wirkt tatsächlich so ein bisschen wie eine Zinserhöhung. Also es gibt irgendwie so Rechnungen, die sagen, dass das, was wir bisher auf Bankenseite gesehen haben, dass die quasi das Geldverleihen jetzt ein bisschen zurückfahren, weil sie halt die Mittel dazu nicht haben, würde in etwa so einer 25 Basispunkte Zinserhöhung bisher gleichkommen. Also die FED lässt jetzt ihre Aufgabe von den Banken erledigen.
Okay, ist nicht schlecht. Also dadurch, dass die Banken sich gegenseitig nicht mehr trauen, zirkuliert das Geld quasi weniger und wird weniger verliehen. Also die holen sich einen größeren Puffer rein, sagen wir es mal so.
Ja, ich würde sagen, das ist nicht unbedingt das gegenseitige Vertrauen, sondern die Bank weiß halt, jetzt könnten ganz viele Mittelabflüsse kommen, weil eben das Vertrauen in die Bankenlandschaft geschwächt ist. Deswegen verleiht sie selbst weniger Geld oder nur noch zu restriktiveren Konditionen.
Und das ist ja das, was du durch Zinserhöhungen erzielen willst, dass quasi Verschulden sozusagen teurer ist und sich deswegen weniger Leute Kredite holen und genau. Okay, verstehe. Gut, was hat die FED gemacht? 25 Basispunkte hoch. War das erwartet? Das war ja irgendwie so ein bisschen Chaos, oder?
Ja, also du hast es ja gerade gesagt, letzte Woche haben wir anscheinend, ohne dass ich davon weiß oder mich nicht mehr erinnern kann, gesagt, dass es gar nicht mehr so krass erwartet war.
Bezogen auf die EZB war das, ne? Also wir hatten ja in der letzten Woche live die EZB. Das war jetzt nicht auf die FED bezogen.
Ach, jetzt. Okay, sorry.
Den hatten wir ja live, jetzt, den konntest du sogar live mitholen.
Ich bin jetzt mittlerweile, muss dazu sagen, ich habe diese Woche Semesteranfang gehabt, habe wenig Schlaf gehabt, deswegen bin ich verpeilter als sonst.
Alles gut.
Das Interessante ist vielleicht, dass der Markt, zumindest gestern war es so, ich weiß nicht, wie es heute steht, das schwankt ja jetzt die ganze Zeit, mittlerweile 4 Zinssenkungen von der FED bis Jahresende einpreist.
Bis Jahresende, okay. Mhm. Wie oft sind Zinsentscheide? Alle 3 Monate, oder?
Insgesamt 8-mal im Jahr. Wie viel hatten wir jetzt schon? Wir hatten erst im Februar, glaube ich, war der erste, dann war das jetzt der zweite. Dann haben wir noch 6 übrig. Dann musst du eigentlich spätestens im Juni, glaube ich, senken.
Okay, krass. Gut, halten wir das für realistisch? Das hängt natürlich von 2 Sachen ab. Erstens mal, wie stabil das Bankenumfeld sein wird oder sich stabilisiert. Da haben wir jetzt heute auch wieder einen ganz speziellen Kandidaten mit der Deutschen Bank, der jetzt anfängt zu husten. Und zweitens natürlich Inflation, weil das Primärmandat ist ja eigentlich nicht Banken retten, sondern Preisstabilität. Und das läuft ja noch nicht so, wie wir es gerne hätten.
Und
Arbeitslosigkeit bei den USA, genau.
Ja. Genau. Absolut richtig. Und deswegen wären, glaube ich, so die Inflationszahlen interessant in UK, die übrigens diese Woche auch Zinsen erhöht haben. Aber dort haben wir jetzt tatsächlich wieder einen unerwarteten Ansprung in der Inflation erlebt. Das Ding war irgendwie mit 9,9% erwartet worden und kam bei 10,4 rein, also schon deutlich höher. Und ich hatte es mir extra aufgeschrieben, damit ich es hier dann ganz professionell vorlesen kann. So der größere Teil dieses Ansprungs kam tatsächlich von Dingen, die jetzt nicht direkt mit Energie zu tun haben, nämlich irgendwie Restaurants, Kaffee, Essen, Kleidung. Und das scheint schon irgendwie etwas breiter zu sein, als jetzt nur der Budin hat wieder das Gas teurer gemacht.
Vor allem die Lasagne ist teurer geworden.
Das ist natürlich das Allerrelevanteste, wie die Lasagne in Minneapolis kostet. Das sollte eigentlich die ganze Geldpolitik im Land steuern in den USA.
Das sollte eigentlich ein 80%iges Gewicht im Warenkorb haben. Aber okay, krass, da ist aber auch so ein bisschen das Gefühl, was man beobachten kann, habe ich das Gefühl. Also, dass viele Dinge jetzt teurer werden, die nichts mehr mit Energie zu tun haben und dass die Energiekosten relativ unverändert bleiben. Also, wenn du dir die Energiepreise anguckst am Markt, gehen die ja schon runter, aber das habe ich jetzt noch nicht so gespürt. Also, jeder hat natürlich so seinen eigenen individuellen Warenkorb oder so, aber Strompreise, Gaspreise und so, ist das noch nicht so wirklich durchgeschlagen. Also hat man wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Effekt, den du mal beschrieben hast, von wegen Margenausweitung der Unternehmen, dass das derzeit das Thema ist, ja.
Also UBS, zumindest der Herr Donovan, sagt das ja seit Ewigkeiten, dass es eigentlich eine Profit-Inflation sei und die da heimlich ihre Margen ausweiten. Ob das jetzt so stimmt oder im Breiten oder nicht, sei mal dahingestellt, keine Ahnung. Aber wie merkst du selbst Inflation bei dir?
Ja, kommt drauf an. Also ich habe ehrlich gesagt nicht so viel die Preise im Kopf, muss ich gestehen. Aber ich habe es jetzt beim Thema Elektrizität gemerkt, wo ich jetzt den Vertrag verlängern musste. Ansonsten beim Restaurant bekommt man das mit, aber und einkaufen tue ich sowieso, muss ich zu meiner Schande gestehen, eher über Gorillas. Das heißt, ich zahle sowieso in der Regel 20% mehr. Und von daher, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es dort angestiegen ist, aber es ist auch schon vor ein bisschen biased. Und was ich noch dazu sagen muss, dadurch, dass ich so ein bisschen zwischen Deutschland und Frankreich bin, habe ich eh ein bisschen verzogenes Preisgefühl, weil in Paris nochmal alles deutlich teurer ist als hier in Deutschland. Und von daher habe ich so die Entwicklung nicht so mitbekommen. Aber wie sieht's bei dir aus? Also wie entwickeln sich Windelpreise zum Beispiel?
Das kann ich dir bei Windel gar nicht sagen, weil wir
keine Windel benutzt.
Prepper sind. Also bei Windeln haben wir tatsächlich den halben Keller in Anführungszeichen voll gekauft. Einfach, dass halt immer eine da ist, weil das ist halt so der wäre halt so der Worst Case, wenn das ausgeht. Und beim Essen ist es ähnlich. Also ist Kolja, natürlich jetzt komplett übertrieben, aber wir haben ein bisschen Vorrat.
Jetzt habe ich gerade schon einen freudschen Versprecher gehabt. Ich habe gesagt, Holger geht so auch jetzt in die Prepper-Richtung, ja.
Ich habe was anders verstanden als Holger, aber
deswegen sagte ich, ich hatte gerade so einen freudschen Versprecher. Aber den lasse ich jetzt mal drin auf das Risiko hin. Genau. Gut, dann ja, das hatten wir. Gab es noch was zum Thema Zinspolitik zu sagen oder ist jetzt, warte mal, seit wie lange machen wir diesen Podcast schon? Ich erinnere mich gerade gar nicht mehr.
August, glaube ich, haben wir angefangen, oder?
Rein rechnerisch seit 34 Wochen, weil es Folge 34 ist. Aber seitdem heißt es ja schon, bald ist das Ende der Zinserhöhung. Es hieß auch mal vor allem so Anfang 23 ist das Ende der Zinserhöhung, dann geht's wieder runter. Das ist so ein kleines bisschen wishful thinking, oder?
Ja, das ist die Karotte, die vom Markt her getragen wird und auf die der Markt die ganze Zeit wartet.
Das ist wie nach der Finanzkrise, also 2008 oder 2009 oder so, als ich damals im Strukturvertrieb gearbeitet habe oder angefangen habe, da haben wir auch immer das Angstszenario Inflation verkauft. Und diese Inflation ist ja dann mal so locker ein Jahrzehnt lang nicht gekommen. Und jetzt auf einmal kommt sie. Und jetzt hat natürlich jeder, der in den letzten 10 Jahren vor Inflation gewarnt hat, total recht gehabt. Hat zwar immer gesagt, in den nächsten 6 Monaten geht's ab mit der Inflation, aber gut, die Zeitangaben sind sekundär, das spielt ja gar keine Rolle. So ein kleines bisschen habe ich auch das Gefühl, so, ja, die Zinssenkungen, die gehen, bald kommen die. Aber irgendwie so, bin mal gespannt, was wir in unserer Dezember-Podcast-Folge sagen werden, ja.
Dann stehen Zinsen bei 10% wahrscheinlich.
Ja. Einzige, was schade ist, dass wir unseren Podcast-Titel nicht mehr recyceln können von der 33, nämlich Credit Suisse gleich Lehman, weil, das Thema ist ja leider vom Tisch. Ich dachte, wir können jetzt in so einen Zyklus reinkommen, wo wir immer wieder dasselbe erzählen, halt immer nur so auf ein Jahr gestreckt und dann brauchen wir halt, wie viele Wochen hat das Jahr? Paar 50?
52, glaube ich.
52. Dann brauchen wir 52 unique Folgen und dann kommen wir in so einen Loop rein, weißt du?
Wie bei unseren Geschichten aus dem Goldmann-Garten, die wir einfach die ganze Zeit wiederholen, alle 3 Wochen.
Genau. Na gut, aber guck mal, das ist das Schlechte, wenn du so eine treue Followerschaft hast, wie wir hier auf dem Podcast, von Leuten, die wirklich jeden Podcast hören. Bei uns zum Beispiel auf YouTube juckt das keinen, weil das nicht immer dieselben Leute sind, die Videos schauen. Da kann man schon mal ein bisschen repetitiv unterwegs sein. Und in der Politik ist ja noch schlimmer. Also du kannst ja jahrzehntelang dieselben Parolen erzählen.
Genau, und wenn du dann an der Macht bist, dann machst du einfach was komplett anderes. Das interessiert dann auch keinen.
Ja, da kannst du sagen, was kümmert dich mein Geschwätz von gestern.
Genau. Eine Sache muss ich aber noch einwerfen, das geht ganz schnell.
Ja, klar.
Square, beziehungsweise jetzt heißen sie Block von Jack Dorsey, dem ehemaligen Halbzeit- oder Part-Time-Twitter-CEO.
Der Gründer von Twitter vor allem.
Das auch.
Großer
das auch
Bitcoin-Fanatiker.
Und sieht ein bisschen aus, finde ich, mittlerweile wie so ein religiöser Guru mit seinem langen Bart und seinem bunten Oberteil.
Trägt auch häufig Orange. Also erstens mal wegen Bitcoin und zweitens erinnert es häufig an den Buddhismus. Also im Buddhismus gibt es ja auch viel so Orange, also die Mönche tragen ja Orange, ja.
Vielleicht aber sorry, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also ich Das war sein Auftreten toll. Ich mag Leute, die ein bisschen aus der Masse hervorstechen. Mhm. Nee, es gibt einen Short Report von Hindenburg gegen Block, der im Wesentlichen, ich habe mir nicht im Detail angeguckt, weil ich mit der Aktie jetzt auch wenig zu tun habe, aber der im Wesentlichen so in dieselbe Kerbe schießt wie die BaFin, wenn sie zum Beispiel gegen N26 vorgeht, ist jetzt ein bisschen falsch, aber dass sie halt sagen, dass die viel
im
zu
Auge
wenig
KYC im Auge behält.
Im Auge behält, genau. Zu wenig KYC machen und deren Cash App wird irgendwie hauptsächlich für kriminelle Zwecke benutzt und sie haben das getestet und das fand ich einfach witzig. Sie haben getestet, ob sie quasi ein Konto dort eröffnen können unter Fake-Namen und haben unter anderem unter Elon Musk und was noch viel geiler ist, unter Donald Trump da ein Konto eröffnet. Und das hat tatsächlich funktioniert. Also sie haben dann auch irgendwie so eine, ich weiß nicht, ob das eine EC-Karte ist oder sowas Vergleichbares zumindest, mit Donald Trumps Namen drauf bekommen.
Geil. Und der wurde doch verhaftet, oder? Dann daraufhin. Nein, Spaß, ich habe irgendwo Bilder gesehen von Donald Trump mit der Polizei. Ich bin da jetzt nicht genauer drauf ein.
Aber. Nee, es war tatsächlich, haben mehrere Medien und er hat selber auch gesagt, es gibt so ein Gerücht, dass er vielleicht verhaftet wird, wegen so einer Zahlung von, glaube ich, 130.000 an diese ehemalige Pornodarstellerin, die er über seinen Ex-Anwalt hat laufen lassen. Das haben sie jetzt nicht gemacht, weil sie wohl anscheinend auch ein paar Zeugen hören wollen. Jetzt muss man aber dazu sagen, das verhaftet ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also der wird dann halt abgeholt und dann fahren sie ihn irgendwie zum Richter und dann wird ihn der nicht in den Knast stecken. Da wird er halt sagen, keine Ahnung, 10 Millionen muss er hinterlegen, dass er nicht abhaut und das war's dann auch.
Okay, also steckt doch nicht Jack Dorsey dahinter, weil die, ich glaube, Jack Dorsey ist ja nicht so ganz auf Trumps Seite. Ja, okay, spannende Sache. Ich glaube, Block hat vor gar nicht allzu langer Zeit auch Zahlen veröffentlicht, wenn ich mich nicht ganz irre. Und vielleicht hat Hindenburg Research daraufhin. Das sind ja dieselben, die auf Adani losgegangen sind, auf das indische Imperium, oder?
Ich bin doch ganz schlecht. War das auch
Hindenburg? Ich glaube, das waren die. Und davon hört man jetzt auch nichts mehr, ne? Das war ja ein Riesenthema gewesen. Und auf einmal gab es Spannenderes, nämlich Banken, die pleite gehen. Und daraufhin waren indische Konglomerate nicht mehr interessant.
Vielleicht kommt es ja nochmal wieder. Also die werden da sicherlich in ein paar Wochen vielleicht nochmal nachlegen. Aber wie du sagst, also es geht halt auch viel darum, da Medienaufmerksamkeit zu erzeugen. Und wenn es andere Themen gibt, die wichtiger sind, dann interessiert sich dafür keiner mehr.
Jack Dorsey macht ja jetzt auch einen Twitter-Konkurrenten, ne? Ist ja der Gründer von Twitter, hat ja Schwierigkeiten gehabt, die Firma irgendwie auf Kurs zu oder profitabel zu bekommen. Und dann gab es ja riesige Themen mit dem Board. Immer wieder hat er sich mit denen gestritten, bis dann zur Übernahme von Elon Musk, die er, glaube ich, auch sogar unterstützt hat initial. Ja. Also zumindest hat er sich positiv diesbezüglich geäußert, weil er gesagt hat, endlich mal einer, der da aufräumen kann, den Laden. Und startet jetzt quasi ein dezentralisiertes Twitter. Ich weiß jetzt, ich habe den Namen jetzt vergessen. Also der ist schon sehr, 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 sehr aktiv in allen möglichen Bereichen, ja. Also auch mit Square, das hat er ja quasi nebenbei gegründet.
Und ist ja genau. Und aber so dezentrales Twitter gibt's ja mit Mastodon, glaube ich, sogar schon.
Ja, aber er hat ein anderes, irgendwas mit Blue, glaube ich, heißt das oder so.
Okay, weil ich meine, Trump hat ja auch versucht, so ein Twitter zu machen und es gibt's ja auch noch, Truth Social, auch wenn das mit dem SPAC-Deal nicht so ganz klappt.
Was ist SPAC-Deal?
Wenn du eine Zweckgesellschaft an die Börse bringst, die Geld einsammelt und dann irgendwas Privates kauft.
Ach so was wie ein SPAC.
Genau, SPAC, meinte ich ja, SPAC, ich sage immer SPAC.
Ach so, okay.
Sorry.
Blue Sky heißt das Ding.
Blue Sky.
Genau. Scheinbar super exklusiv, kommt man noch nicht rein und so. Also ich bin ja sowieso weder Twitter-Fan noch irgendwas. Also ich war eben mal ganz kurz auf Twitter gewesen und musste direkt wieder abschalten, als irgendwelche Crash-Propheten erzählt haben, dass man jetzt so schön sehen kann, dass die Welt gerade untergeht. Genau so, wie sie es in ihrem Buch geschrieben haben, weil in Frankreich jetzt ein paar Mülltonnen brennen. Also völlig daneben. Also da muss ich mir immer zurückhalten, da nichts reinzuschreiben. Aber okay.
Wenn ich jetzt eine ganz blöde Formulierung wählen darf,
ja.
Dass in Frankreich, ich meine, das ist jetzt schon eine krasse Sache, aber dass das in Frankreich bei Protesten es durchaus mal etwas aktiver zugeht, das ist doch ganz eigentlich normal, oder? Also man kennt es halt hier in Deutschland nicht, aber in Frankreich gehört doch das zum guten Ton.
Also seit die Proteste jetzt losgegangen sind, war ich nicht mehr dort, aber ich habe auch gestern mit meiner Frau Tiffany gefragt, so was ist denn da jetzt los und so. Und sie so, ja, keine Ahnung, also sie wohnt ja mitten in Paris, also wir wohnen da. Und da kriegst du nichts von mit, außer, was halt super nervig ist, dass halt permanent Züge, Flüge, Metro und alles Mögliche seit fast schon Monaten immer wieder ausfallen, weil es permanent zu Protesten kommt. Und dass die Bilder, die man so sieht im Internet, also dass die Müllabfuhr nicht mehr arbeitet und dort riesige Berge an Müll liegen, Das ist wohl nur scheinbar straßenweise oder zumindest in gewissen Vierteln. Also bei uns wird scheinbar der Müll noch abgeholt. Und ja, das ist auf dem, also üblicherweise der Platz der Republik, wo immer am meisten demonstriert wird und wo Action ist, und dort brennt's halt. Und aber da wird halt eigentlich immer, also das ist auch das Lager damals der Gelbwesten oder das Hauptlager in Anführungszeichen der Gelbwesten gewesen. Und da wird immer demonstriert. Aber ich meine, ich darf mich da nicht zu sehr zu äußern, weil die Familie meiner Frau da ein bisschen involviert ist. Und ich finde das ehrlich gesagt, also schon mal wichtig, ne? Dass das, also irgendwo finde ich schon wichtig, dass das gemacht wird. Und ich glaube, Macron macht das ja nicht. Also er hat ja selbst geschrieben, er hat ja auch keinen Bock, der unbeliebteste Präsident ever zu sein. Und er hat ja schon ein paar Challenges gehabt mit den Gelbwesten und Co. Aber er hat halt jetzt den Vorteil, dass er nicht mehr wiedergewählt werden kann. In Frankreich kannst du nur zweimal, also zwei Amtsperioden machen und danach ist Schluss. Das heißt, er kann jetzt quasi sehr unpopuläre Dinge durchsetzen. Was er nicht so geschickt macht, finde ich, ist, dass diese Rentenanpassung für alle gelten. Egal, in welchem Jahrgang du oder in welchem Jahr du geboren bist. Und von daher zum Beispiel meine Schwiegermutter, die ist Lehrerin. Mhm. Und die muss jetzt auch 2 Jahre länger arbeiten. Und die ist jetzt, kannst du nicht mehr genau sagen, ich glaube 5 Jahre noch bis zur Rente oder so. Und wenn aus deinen 5 Jahren bis zur Rente auf einmal 7 Jahre werden, das tut natürlich weh. Und das ist halt super nervig und ätzend. Und kann ich völlig nachvollziehen, den Frust, der da entsteht. Und ich glaube, das ist auch der Hauptbeweggrund, der dahinter steht. Deswegen verstehe ich nicht, warum die nicht so ein Cut-Off-Date gemacht haben, wie wir das ja in Deutschland auch gemacht haben.
Ja, ne? Bis du langsam reinfaced.
Genau. Ab Jahrgang X musst du, also darfst du mit, oder wenn du vor Jahrgang X geboren bist, darfst du mit 64 in Rente, und dann wird das so langsam hochgefaced auf 67. Weil ob du jetzt 30 Jahre bis zur Rente hast oder 32, das ist ja egal. Also gefühlt würdest du dich da jetzt nicht so aufregen, weil deine Rente eh noch so weit entfernt ist. Aber wenn man dir kurz vor Schluss noch 2 Jahre draufdrückt, dann ist blöd. Und ich habe echt keine Ahnung, warum die das so machen. Weil ich meine, das ist ja relativ obvious, dass sich da viele Leute ärgern. Aber okay, keine Ahnung.
Ich finde es ja krass, dass du in Frankreich die Möglichkeit hast, so Gesetze mit so einem Joker am Parlament vorbei durchzudrücken. Mhm. Das finde ich ja immer noch das Krasseste. Ich glaube, es geht ja wie einmal pro Jahr oder so, oder zweimal pro Legislaturperiode. Es gibt auf jeden Fall so eine Regel. Und dann kannst du irgendwie so ein Gesetz durchdrücken, obwohl das Parlament dagegen ist. Das ist eigentlich...
Ja, der Präsident in Frankreich hat natürlich noch mal deutlich mehr Macht als hier bei uns in Deutschland. Ne?
Ich meine, also unser Grüß, August.
Genau. Ja gut, aber ich meine, der wurde ja bewusst entmachtet. Ja, also ich meine, ist ja historisch bedingt, dass der Kanzler in Deutschland und der Bundespräsident sowieso etwas entmachtet ist. Die Franzosen hatten ja nie solche Probleme in der Richtung von zu mächtigen Persönlichkeiten. Ironie, Klammer zu.
Und der französische Präsident wird ja vom Volk im Wesentlichen gewählt.
Direkt gewählt, ja. Genau. Ja, ich bin gespannt, wo das hinführt. Also
kannst du dich aufstellen lassen? Du könntest doch nächster Präsident werden. Du hast auch einen M&A-Hintergrund wie Macron. Und passt doch schon mal.
Ja, ich war aber nicht auf der ENA, ENA, das ist deren Elite-Schule, wo 90% aller, oder wenn nicht sogar noch mehr, also die unglaubliche Quote von allen, nicht nur Präsidenten, sondern vor allem auch Ministern durchgehen. Also da sind die Franzosen extrem elitistisch aufgestellt. Also wir beschweren uns ja in Deutschland über das Durchschnittsalter unserer Politiker und dass sie nicht repräsentativ fürs Volk sind. Das ist in Frankreich noch viel ausgeprägter. Und deswegen gibt's dann halt auch immer so diese Aufstände, weil du halt wirklich so dieses Gefühl hast, wir, das Volk, gegen die Eliten. Das hast du in Deutschland ja so ein bisschen weniger. Also du hast ja nicht so krass das Gefühl, dass es so eine elitäre Schicht ist, zumindest nicht verglichen mit Frankreich, ja.
Ja, bei uns kommen, haben die Politiker dann im Service halt gar nicht studiert oder keinen Abschluss.
Oder sie täuschen einen Abschluss vor.
Echt, Moment, gibt's da jemanden? Es gibt
ist vielleicht aus der Luft gegriffen von mir.
Es gibt ja wirklich diesen Republikaner in den USA, der so alles erfunden hat über seinen Lebenslauf. Also Banken hat er, Hintergrund hat er erfunden, ich glaube Studiengang hat er erfunden, und das kam dann nach der Wahl alles raus. Den versuchen sie jetzt gerade loszuwerden.
Crazy, oder? Naja, gut, kommen wir mal zum Elefanten im Raum, würde ich sagen, oder?
Ist es jetzt die Credit Suisse, die Deutsche Bank, oder ich habe das immer mitverfolgt, welche Bank
ich meinte, jetzt ehrlich gesagt Pornhub, aber.
Achso, oder ja, dann sprechen wir darüber.
Das stellen wir hinten. Nein, sprechen wir erstmal über Banken.
Jetzt erzähl mir du erstmal was über Pornhub, das finde ich interessanter.
Sollen wir das, na komm, dann schieben wir das vor. Wie kann man seine Hörer maximal lange an das Gerät koppeln?
Das muss in den Titel, Thomas.
Boah, nein, also ich weiß es nicht, keine Ahnung, was der Einfluss sein wird, aber dann darfst du dich am Sonntag nicht beschweren, wenn die Folge nicht ausgespielt wird. Und wenn Just Trade uns die Partnerschaft kündigt.
Das geht dann auf deinen Kopf. Jetzt müssen wir bitte die Just Trade-Werbung erstmal einspielen.
Genau. Wenn möglich vorher. Gut, ja, Pornhub wurde gekauft, beziehungsweise die Firma, die dahinter steht. Ich muss natürlich erstmal googeln, was das ist. Ganz klar. Und zwar von der Firma, also die Muttergesellschaft von Pornhub ist ja MindGeek, gegründet durch einen Deutschen, der dann ein riesen Imperium gemacht hat mit allen möglichen Adult Entertainment Seiten. Und da ist ein paar ja so davon aufzählen. Ich habe das Portfolio jetzt tatsächlich nicht offen. Muss mal meine Favoriten schauen. Und Browser-Favoriten. Und genau, die wurden, da ging eine Tickermeldung drüber, wurde gekauft von Ethical Capital Partners, einem Private Equity Fonds. Und das hat natürlich auch bei uns große Wellen geschlagen. In der Firma haben wir lange drüber diskutiert und Witze gemacht. Wo ESG-Investing auf einmal hin sich entwickelt, also dass es komplett außer Kontrolle geraten ist, und haben dann gesagt, na gut, das ist so ein typischer Fall von Activism-Investment, weißt du, du kaufst halt wirklich was komplett Unethisches und versuchst so das Ethischste überhaupt draus zu machen, was ich ja gar nicht verkehrt finde, ne? Ist gut. Wenn du einen Ölkonzern kaufst, um dort aktivistisch tätig zu werden und zu sagen, steigt aus dem Öl aus, macht jetzt mehr Photovoltaik, Windparks und solche Dinge.
Und den Fall hast du ja tatsächlich mit Engine Number One und Exxon gehabt, genau. Also wo sich ein Aktivist da wirklich aktiv einbringt diesbezüglich. Ja.
Genau, also ESG ist nicht nur Finger weg von schlechten Sachen, sondern wirklich Activist. Und dann haben wir wirklich lange drüber diskutiert, wie bekommst du denn eine Adult Entertainment Website ethisch? Also wird ja keine Ahnung, wie man das switcht. Und schlussendlich hat sich dann herausgestellt, dass es alles so ein bisschen Maskerade ist, oder?
Ja, da gab es so ein paar Twitter-Threads, wie man, glaube ich, so in Neudeutsch sagt, die das so als halben Scam identifiziert haben, oder?
Die Website ist komplett neu. Also sie wurde, glaube ich, erst im März diesen Jahres eingerichtet. Und also von diesem Ethical Capital Partners, also sie waren in der Private Equity Landschaft absolut nicht bekannt und haben auch noch nie eine Transaktion gemacht oder so, also musste ihre erste Transaktion gewesen sein. Spannend fand ich auf jeden Fall den Slogan, den man direkt auf der Webseite findet: We are a different kind of private equity firm. Das ist auf jeden Fall ein Slogan, der stimmt. Aber ja, scheinbar ist es einfach nur so eine Shell, sag mal, also so eine leere Hülle, die da quasi kreiert wurde, um quasi die Firma zu übertragen und die Risiken, die jetzt auf Pornhub zukommen, quasi auf diese Firma abzuwälzen. Weil da kommt ja jetzt auch eine Netflix-Doku, glaube ich, zu diesem Thema, die vermutlich nicht sonderlich positiv ausfallen wird. Es gab da verschiedenste Probleme mit Minderjährigen und Produktion gegen Einwilligung und sowas, also was, glaube ich, in dieser Branche viel verbreitetes Problem ist. Und dadurch, dass es halt eine echte Firma ist und nicht irgendwie ein verstecktes Konstrukt auf irgendeiner asiatischen Webseite oder so, ist es halt, sind die halt angreifbar. Ja. Von daher, so ethical ist es nicht. Der Name war auf jeden Fall gut gewählt.
Ja, was ich da noch interessant finde, ist, was du jetzt da gerade alles erzählt hast. Die Medien sind ja voll drauf reingefallen, wenn ich es richtig gesehen habe. Mhm. Also ich hatte das auf der Invest habe ich mit ein paar Leuten schon auch drüber gesprochen, weil da gab es eine Reuters-Headline und die haben das, glaube ich, nicht so wirklich hinterfragt. Also vielleicht hat auch einfach dieser Name des Fake-PE-Fonds, wenn ich jetzt einfach mal den als Fake bezeichnen darf, Journalisten dann doch so getriggert, dass sie das Anführungszeichen lustig oder bemerkenswert fanden, dass sie da gar nicht deep nachgeforscht haben, zumindest am Anfang.
Aber warum? Also warum machst du sowas? Normalerweise sind doch solche Transaktionen, wenn du irgendwie versuchst, unternehmerische Risiken in eine Shell-Gesellschaft auszulagern, machst du das doch still und heimlich über x Subgesellschaften mit vielen Anwälten, die dich dabei unterstützen, das möglichst unauffällig zu gestalten. Aber warum machst du das dann mit so einem großen Bang?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie so ein semi-illegaler Pornoproduzent in seinem Kopf denkt, was da so der Plan ist. I really don't know. Kann dazu echt nichts sagen.
Es gibt übrigens gute Interviews von dem Gründer, ne? Also der schon lange raus ist, also der hat schon lange seine Anteile verkauft und so. Mhm. Ist, wie gesagt, ist ein Deutscher. Der meinte, dass er noch nie in seinem Leben auf einem Pornoset war. Ziemlich, ja. Also es ist halt ein pures Business, ne? Also der hat das immer aus Business-Perspektive gesehen und hat halt so dieses Ad-Geschäft, also dieses Werbegeschäft in dem Bereich halt revolutioniert. Also ist eigentlich eher so ein Computer-Geek, der sich halt in diese Nische spezialisiert hat. Da gibt's gute Interviews. Einfach mal googeln, Fabian Thülmann, und sehr spannend.
Das ist quasi wie viele Finanzinfluencer, die auch eigentlich nichts mit Finanzen zu tun haben, aber das halt wegen den Affiliate-Links machen.
Genau, ja, fühle mich direkt angesprochen.
Selbstverständlich nicht.
What the finance?
Sehr gut, okay. Jetzt, wo wir über die spaßigen Sachen gesprochen haben, haben wir noch ein paar Minuten, um über die ernsten Dinge zu sprechen, die jetzt sehr wahrscheinlich dafür sorgen, dass unsere Portfolios nicht mehr Moon gehen oder zumindest die dafür gesorgt haben, dass unsere Portfolios, was ist ein Gegenteil von Moon? Erdkern.
Erdkern. Ich bin auf die Memes gespannt. Ja, du hast es ja vorhin schon angesprochen. Enteignet wurden da arme Anleihehalter, oder? Mhm. Also wir hatten ja letztes Wochen oder im letzten Podcast noch drüber gesprochen. Da gab es jetzt auch, glaube ich, ein Reel, das wir hochgeladen haben, wo ich noch gesagt habe, die Credit Suisse ist kein Lehman 2.0. Dazu stehe ich auch. Es ist kein Lehman, aber es ist war dann doch ein größeres Problem als vielleicht noch da haben wir am Donnerstag, glaube ich, aufgenommen, also am Donnerstag erwartet. Am Freitag sind nämlich die AT1-Bonds schon in den Keller gerauscht, was viele Leute am Markt dazu bewegt hat, zu sagen, diese Bank gibt es in ein paar Tagen nicht mehr. Und dann hat ja am Wochenende der Schweizer Regulator die UBS im Wesentlichen gezwungen, es wird extra ein Gesetz noch erlassen, das verhindert, dass die UBS-Anleihe Aktionäre darüber abstimmen dürfen. Die UBS muss die Credit Suisse kaufen und Credit Suisse-Aktionäre, die auch nicht darüber abstimmen dürfen, kriegen 76 Frappen, also Cent in Schweizer Geld, für ihre Aktien bezahlt in UBS-Aktien. Und das an sich jetzt erstmal nicht so verblüffend, aber das Verblüffende ist, es gibt halt diese AT1-Anleihen, die steht
ganz kurz, Holger, sorry, ja. du bist hier gerade extrem schnell unterwegs, weil für diejenigen, die noch gar nicht so in den News unterwegs sind, die Credit Suisse ist ins Straucheln geraten, wie wir im letzten Podcast ja schon erzählt haben, dadurch, dass dieser saudische Nationalbank, die ja dort Investor war, gesagt hat, nö, ich pump da kein weiteres Geld da rein. Das hat für schwindendes Vertrauen gesorgt und ab dann ging es halt richtig ab. Also ich habe die Zahl genau nicht mehr im Kopf, aber täglich wurden Milliarden von Asset Under Management, also von Vermögen von dieser Bank, wegtransferiert, also zu anderen Banken rüber. Also wirklich ein Bankrun im größeren Stil, also nicht, dass du dein Guthaben abziehst, aber dass du deine Assets, die dort gemanagt sind, quasi zu einer anderen Bank überträgst.
Was die Profitabilität der Bank extrem schädigt.
Genau. Und dann kam es zuerst zu einer Garantie. Ich glaube, das war noch in der Podcast-Folge mit drin, dass die Schweizer Nationalbank eine Garantie ausgesprochen hat, dass also für die Guthaben, die in dieser Bank drin sind, von weiß auch nicht mehr X Milliarden.
Und ja, genau, dann ging es 50 Milliarden, glaube ich, so Notkreditlinie, die sie da bekommen haben.
Genau. Und dann ging es ins Wochenende rein und irgendwas muss da passiert sein, was bis heute nicht wirklich bekannt ist, weil ich finde es schon sehr, sehr erstaunlich, dass das, was du gerade beschrieben hast, dass die Schweizer Politik sowie die Notenbank quasi die zweitgrößte Schweizer, die größte sogar, ich glaube die UBS war auch vorher schon größer als die Credit Suisse, gezwungen hat, die Credit Suisse zu übernehmen. Also irgendwas muss da wirklich ein bisschen im Argen liegen. Und genau, dann ist genau das passiert. Also was ich spannend fand, ich habe übrigens deine Story mal kleine Randnotiz verfolgt. Du hast erst gesagt, für eine Milliarde wird es übernommen, also für 25 Rappen. Dann ging es hoch auf 50 und dann auf 75. Ich bin ja nicht so in den News drin, also mein News-Ticker bist ja du. Und habe ich gesagt, krass, also erstens mal ein Deal, der so schnell über die Bühne geht, ist ja völlig unnormal. Also normalerweise machst du ja Due Diligences, also quasi Analysen und Bewertungen, so wie Elon Musk das mit Twitter gemacht. Ach nee, doch nicht. Sorry, falsches Beispiel. Nein, aber üblicherweise in solchen Deals geht es ja über Monate hinweg.
Genau.
Und da wurde es in einem Wochenende durchgezogen. Und eine Bankbilanz ist ja jetzt nichts Einfaches. Ne? Also ich habe das ja in anderen Sektoren mitgemacht. Und da ist es ja viel einfacher. Eine Bankbilanz, da hast du ja einfach keine Ahnung. Das sind irgendwelche Dinger, die da in abstrakten Büchern drinstehen und wo du das Risiko nicht einschätzen kannst. Und das wurde einfach am Wochenende übers Knie gebrochen. Und dann wurde aus 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen, Milliarden natürlich, sorry. Und der Wert der Bank vorm Wochenende war immerhin noch bei 8, ne?
Ja, Und vielleicht noch ein wichtiger Punkt, was Bloomberg, glaube ich, was berichtet hat, dass letzte Woche angeblich mindestens eine EU-Regierung bei den Schweizern interveniert hat und gesagt hat, sie sollen das mit der Credit Suisse jetzt unter Kontrolle bringen. Also es kann halt schon echt sein, dass da jetzt große Angst war, dass sich das irgendwie im Bankensystem verbreitet. Jetzt nicht, weil die unbedingt so vernetzt sind, das ist, glaube ich, nicht so das große Problem gewesen, sondern einfach die Panik, dass man die versucht hat zu zwingen, das Problem jetzt übers Wochenende unter Kontrolle zu kriegen. Hm. Hat gut funktioniert.
Nee, aber, die hat ja wirklich gut funktioniert, also sie wurde ja gerettet.
Genau. Deswegen reden wir auch nicht gleich noch über die Deutsche Bank. Aber vielleicht noch einen wichtigen Punkt. Ich glaube, die Idee war, erstens, die, wie du sagst, die UBS kann diese Risiken kaum einschätzen, die sie da eingegangen ist. Die Idee war, glaube ich, auf der einen Seite durch einen extrem günstigen Preis die UBS dazu zu bringen, das zu machen. Mhm. Und auf der anderen Seite hat man verschiedene, um jetzt ganz oberflächlich zu bleiben, verschiedene Sicherheitspuffer für die UBS noch eingezogen, genau.
Ja. Es gab ja dieses, ich glaube, der Credit Default Swap der UBS sollte nicht mehr als einen Prozent fallen, also 100 Basispunkte.
Steigen.
Ja. Also die Absicherung dürfte nicht mehr als 1% teurer werden, sonst wäre der Deal ungültig geworden.
Und wobei, das haben sie, glaube ich, am Ende wieder rausgenommen dann aus dem Finalen. Also das war ja sehr fließend am Sonntag. Ich glaube eben, der Hauptpunkt war, dass man, oder mit einer der Hauptpunkte, neben Garantien durch die Notenbank, dass man eben diese Additional Tier 1 Anleihen, also das sind so Art Hybrid-Anleihen, AT1, dass man die auf Null hat abgeschrieben, also die Anleihehalter in Anführungszeichen enteignet, kann man schon fast sagen, um ein zusätzliches Puffer sozusagen für die UBS zu schaffen.
Mhm. Ja. Und das hat ein bisschen für Skandale gesorgt, ne? Also willst du vielleicht mal erklären, was das ist? Ja. Also diese Anleihen, die sind auch so ein bisschen als Coco-Bonds bekannt. Das ist nicht ganz genau dasselbe, weil Co steht für Convertible, also es sind quasi Wandelanleihen, genau, die in Eigenkapital gewandelt werden. Aber ich glaube, diese AT1 sind noch mal ein bisschen was Besonderes, ne?
Also ich glaube, da ist das viel mit Begriffen hin und her geschmissen worden. Generell steht ja AT1 für einfach zusätzliches Kernkapital bei Banken. Also ihr habt quasi das Eigenkapital, das sind vereinfacht die Aktien. Dann habt ihr das Fremdkapital, das sind die Kundeneinlagen, das sind normale Anleihen. Und damit die noch ein bisschen geschützt sind, wenn die Bank umfällt, also man quasi noch zusätzliches Eigenkapital in Anführungszeichen hat, hat man diese Hybridsicherung dazwischen eingeführt. Die generelle Idee, wie du sagst, was viele darunter verstanden haben, Contingent Convertibles, dass man halt sagt, wenn die Bank in Schwierigkeiten ist, wandelt man dieses AT1 Anleihekapital in Anführungszeichen in Aktien um und schafft so zusätzliches Eigenkapital. Gibt's eben verschiedene.
Weil Aktien musst du nicht zurückzahlen, ne? Also deswegen. Genau. Machst du das vor allem, also dann kannst du dich quasi direkt deine Schulden entledigen und hast dann einfach nur deine Aktionäre verwässert, in Anführungszeichen.
Genau. Was würde ich ohne dich tun?
Alles gut.
So ist es, viel besser nachvollziehbar. Aber der Witz ist, es gibt quasi verschiedene Arten von diesen AT1-Anleihen. Und bei den Schweizern war es so, das ist ehrlich gesagt die Minderheit, also die meisten EU-AT1-Anleihen haben diese Eigenschaft nicht, dass die auf Null abgeschrieben werden können, wenn ein sogenanntes Lebensfähigkeitsevent für die Bank eingetreten ist. Also wenn die Bank nur überleben kann durch massive staatliche Hilfe beispielsweise, dann kann das auf Null gesetzt werden. Und dass das auf Null gesetzt wurde, glaube ich, das Hauptproblem war halt, dass die Aktionäre noch Geld bekommen haben, aber diese Anleihehalter eben gar nichts, was so gegen dieses traditionelle Verständnis steht, dass erst die Aktionäre dran sind, dann AT1-Anleihehalter und dann die anderen Fremdkapitalgeber.
Und das ist eigentlich relativ unüblich, weil normalerweise gehst du davon aus, Aktionäre sind ja quasi so das Riskanteste. Also die haben die komplette Upside. Also wenn der Kurs steigt, kann der quasi unendlich hoch steigen. Und dafür sind sie aber auch im Fall einer Liquidierung des Unternehmens als allerletztes dran. Also als allererstes sind mal sowas wie Mitarbeitergehälter, dann im speziellen Bankfall Deposits, also das, was quasi, also Kundeneinlagen sozusagen, also und dann geht es halt immer so weiter runter, bis dann halt irgendwie Senior Debt, dann hast du die Junior Debt, also ein bisschen die riskanteren Bonds, wo es ein bisschen höhere Zinsen drauf gibt. Und ganz am Schluss kommen erst, wenn noch was übrig bleibt, was in den seltensten Fällen der Fall ist bei so einer Liquidierung, siehe Wirecard, die Eigenkapitalhalter, also quasi die Aktionäre. Und bei dieser AT1 war das durch diese eine Klausel, dies hat auch später ziemlich viel auf LinkedIn und Twitter zirkuliert, diese eine Klausel, die dafür gesorgt hat, wenn es ans Überleben der Bank geht, dann werden die Dinger auf Null gesetzt. Genau. Und diese Klausel ist halt, ja, wie du schon gesagt hast, ne, anders als bei anderen, also in anderen Ländern, wo es diese Klausel nicht gibt, hat es halt dafür gesorgt, dass es einen riesen Aufschrei gab, so nach dem Motto, die Schweizer haben gerade Bondhalter enteignet, unser Kapitalmarktsystem funktioniert nicht mehr, alles ist scheiße.
Alles ist scheiße, genau. Und das war, glaube ich, das Erste, das hat die Leute alle überrascht, dass diese
Mich Klausel übrigens auch, steht. Also mich hat es auch überrascht, dass diese Dinge abgeschrieben werden. Und ich hatte dir, glaube ich, einen Screenshot geschickt und du hast gesagt, ja, genau dafür sind die Dinger ja gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, keine Ahnung, was der Holger hier wieder geraucht hat, aber ich informiere mich mal ein bisschen. Und dann bin ich tatsächlich drauf gekommen, dass diese Klauseln da sind. Ne? Aber diese ursprünglichen Coco-Bonds sind ja nicht darauf ausgelegt. Also die werden einfach nur in Eigenkapital gewandelt.
Genau. Und das Interessante aber vielleicht noch an dieser Klausel, und das hat man tatsächlich, glaube ich, noch nicht so breit gelesen. Die Frage ist halt, war das jetzt so ein Lebensfähigkeitsevent? Mhm. Weil die Credit Suisse hat zumindest letzte Woche selbst noch gesagt, das, was wir bisher gesehen haben, diese 50 Milliarden Notkredit, das sei noch kein Viability-Event. Mhm. Und JP Morgan kam vor ein paar Tagen auch raus und sie haben auch gesagt, also ob das jetzt wirklich in diese Definition gefallen ist, ist rechtlich zumindest fragwürdig. Mhm. Und dementsprechend kann ich mir echt gut vorstellen, vielleicht erleben wir dazu auch noch was, dass es so ein paar nette Hedgefonds gibt. Paul Singer von Elliott zum Beispiel, der sich diese wertlosen Anleihen kauft und dann auf zumindest deutlich höhere Rückzahlungen klagt am Ende.
Weil diese AT1-Anleihen sind auch für ein paar Cent an der Börse verfügbar. Ne? Die sind auch nicht delistet.
Genau, du kannst die eigentlich noch quasi fast wertlos einkaufen.
Das wäre ein super YOLO-Trade für dich, oder?
Habe ich mal auch schon überlegt, aber ich kann mir leider keinen Schweizer Anwalt leisten.
Kann ich nachvollziehen. Die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, ist, was hat das gebracht? Also das Volumen dieser AT1-Anleihen waren, glaube ich, so auf der Bilanz 15 Milliarden.
Ja.
Das heißt, dadurch, dass die auf Null abgeschrieben werden, ist es quasi wie so eine Kapitalspritze. Also du entschuldest dich sozusagen. Also du hast einfach so von einem Moment auf den anderen 15 Milliarden weniger Schulden durch diese Klausel. Was ich mir aber jetzt denke, ist, passt schon. Was ich mir gedacht habe, guck mal, die Aktionäre wurden ja sowieso verwässert jetzt nicht, aber die wurden von Freitag war der Kurs noch, oder der Wert der Credit Suisse an der Börse noch 8 Milliarden und Sonntag kriegst du nur noch 3 Milliarden dafür, bezahlt durch die UBS. So, wenn da jetzt noch ein bisschen Coco-Bonds oben drauf kommen, die mich verwässern, dann wäre mir das als Aktionär, glaube ich, auch fast schon egal, weil, mein Verlust ist sowieso schon so krass. Aber, die Coco-Bonds waren ich habe mir die Frage gerade selbst beantwortet, 15 Milliarden, das heißt, dann müsste das Equity ja sogar negativ sein und dann passt das wiederum nicht.
Ja, aber wobei die 15 Milliarden sind ja wahrscheinlich notional gewesen. Dementsprechend.
Das bedeutet Nominalwert, also nicht das, was sie an der Börse gehandelt waren. An der Börse waren sie ja 70% down oder sowas.
Ja, teilweise mehr. Ich glaube, standen sie am Freitag sogar schon bei 40 oder so. Also der Markt hat es schon irgendwie antizipiert, dass mit denen was passiert. Trotzdem finde ich.
Weil es vielleicht doch einige Nerds gab, die diesen Klausel gelesen haben.
Ja.
Man soll es kaum glauben, aber es gibt Leute, die investieren und lesen tatsächlich ein 80-seitiges Prospekt. Verrückt, oder?
Unfassbar, dass es sowas tatsächlich gibt. Aber ich finde trotzdem, dass du einen validen Punkt hast. Also die Frage ist halt wirklich, hat sich das jetzt gelohnt? Weil damit hast du eigentlich den gesamten europäischen und sogar fast schon internationalen AT1-Markt so richtig runtergedrückt. Auch wenn der Markt ist da, glaube ich, schon sehr ineffizient. Auch wenn da diese Kriterien nicht drin standen, wird es wahrscheinlich dazu führen, dass die Leute, die Banken, die AT1-Anleihen ausgeben, in Zukunft sogar noch mehr dafür zahlen müssen. Das heißt, gesamtvolkswirtschaftliche Schaden weltweit gesehen, dadurch ist vermutlich größer als diese 16 Milliarden, die Schweizer da.
Und Lagarde ist ja dann noch vor die Kamera, oder zumindest gab es ein Pressestatement der EZB, die gesagt haben, bei uns in Europa oder in der EU oder in der Eurozone ist es immer noch so, dass diese Coco-Bonds in Equity gewandelt werden und nicht einfach auf Null gesetzt.
Ich glaube, laut Bloomberg hat sie gesagt, in Europa, was mich dann ein bisschen irritiert hat, weil meines Wissens, ich bin Geografie nicht so bewandert, aber die Schweiz liegt, glaube ich, in Europa.
Stimmt, okay.
Vielleicht kann man das nochmal klarstellen.
Ja, und ihr Mandat ist ja nicht für Europa, sondern ihr Mandat ist ja nur für die Eurozone. Von daher kann sie ja keine Aussagen über andere, also sie kann Aussagen treffen, so viel sie will, aber dann, Okay, ja, auf jeden Fall wieder mal ein sehr spannendes Kapitel aus der Finanzbranche. Ich fand das auch, ich habe auch wieder was gelernt. Ein Kumpel von mir, der im Anleihebereich sehr sich gut auskennt oder sehr heimisch fühlt, hat mir natürlich gleich eine deutsche Bankanleihe geschickt mit 10, also eine deutsche Bank Cocobond, also eine AT1 der deutschen Bank. Natürlich, was sonst? Wer interessiert sich heutzutage noch für Aktien? Und mit 10% oder 9%, ich weiß nicht mehr, 9% Coupon, musst du dir mal überlegen. Kaufst du das Ding, kriegst du 9% PA. Natürlich mit dem einhergehenden Risiko, also jetzt definitiv keine Anlageberatung. Und damit sind wir auch schon bei der perfekten Überleitung zur nächsten Bank. Silicon Valley, so ich sehe jetzt gerade so ein bisschen das Domino, weißt du, so Silicon Valley, Credit Suisse, auch wenn es da jetzt keinen direkten Zusammenhang gibt. Und jetzt, wer fällt in Deutschland als erstes negativ auf? Wer ist so der Schüler aus der letzten Reihe?
Natürlich die Deutsche Bank.
Genau, das habe ich auch erst in der Podcast-Vorbereitung jetzt gesehen. Deutsche Bank, Aktie down, heute 11%. Credit Default Swap, also das, wo wir eben drüber gesprochen haben, von der UBS, auch auf dem höchsten Stand von allen Bankaktien in Europa, CDS in Europa. Was ist da passiert? Hast du dich da mehr einlesen können als ich?
Also das Thema ist, wie du sagst, jetzt so halbwegs aktuell jetzt erst aufgekommen. Ich habe witzigerweise gestern ein bisschen was zum Thema Commercial Real Estate in USA gelesen, habe auch gestern Abend auf Instagram dann auch gepostet, dass halt viele von diesen Commercial REITs, also die Office Space vor allem, kaufen und vermieten, Probleme bekommen. Das ist eng verbunden mit den regionalen Banken in USA, deren Großteil deren Businesses ist, Commercial Real Estate zu finanzieren. Und heute Morgen tatsächlich auch noch dazu gelesen, dass die Deutsche Bank da wohl auch ein nicht insignifikanter Player mit ihrem Kreditbuch ist. Also, dass die durchaus signifikantes Exposure gegenüber Commercial Real Estate Office Space in den USA haben. Und vielleicht ist das jetzt der nächste Ansteckungspunkt, über den wir sprechen.
Ja, crazy, oder?
Wer würdest du sagen, kauft die Deutsche Bank dieses Wochenende? Weil wenn wir jetzt das so weiterspinnen, gibt's die halt am Montag nicht mehr. Wer kauft sie?
Trade Republic.
Das wäre natürlich geil.
N26 als von der BaFin gebackt. Die Commerzbank, ja, das wäre krass. Ich weiß nicht, ist die Deutsche Bank immer noch die größte oder? Also die hat sich ja eigentlich ganz gut geschlagen so in den letzten, also in den letzten Jahrzehnte war es natürlich eine Katastrophe. Also 2008 ging es ja runter. Ja. Aber so in den letzten, also hieß ja immer Restrukturierung. Aber ich glaube, in den letzten Jahren hat man jetzt weniger, also negativ Nachrichten gehört. Und ich glaube, sie hatten auch mal wieder ein paar positive Quartale, ne?
Die haben auch Dividende jetzt wieder gezahlt. Also das war eigentlich jetzt so eine erfolgreiche Restrukturierungsstory, glaube ich. Aber es gab ja schon mal die Idee vom Staat und Regulator, sage ich mal, die Commerzbank und die Deutsche zu einer Fusion zu zwingen, genau.
Ich glaube, Schröder war damals auch sehr, sehr Fan davon und hat da ein bisschen gepusht, oder?
Ist es so? Also dann glaube ich, gibt es wahrscheinlich mehrere. Ich kenne es auch aus der jüngsten Vergangenheit. Dementsprechend, da war, glaube ich, der Schröder schon bei Gazprom.
oder auch nicht mehr.
Es ist auf jeden Fall spannend.
Ja, kann man natürlich. Aber die Frage ist, und was jetzt auch viel in den Medien hochgekommen ist und auch völlig zu Recht, ist, was hat das denn jetzt gebracht? Also erstens mal, also wir hatten lustigerweise gerade Schweizer Freunde zu Besuch an dem Wochenende, wo es diese Swiss, also Credit Suisse und UBS Fusion oder Übernahme eher gab. Und die waren halt wirklich auch völlig, also die haben das voll mitverfolgt mit allen möglichen Notifications auf dem Handy und so weiter. Ein Freund von mir hat auch mir berichtet und dabei Schweizer Fernsehen geguckt, also der in Frankfurt sitzt. Und da habe ich mir gesagt, warum ist denn das jetzt so eine große Sache? Also ich meine, es ist halt so eine Bankübernahme, okay, die auch voll übers Knie gebrochen ist oder so. Aber ich bin ja immer da ein bisschen schwieriger zu begeistern und so. Und er meinte so, jo, das musst du dir vorstellen, wie wenn bei uns in Deutschland hier Volkswagen pleite gehen würde. Also die Bankenindustrie ist ja eine gigantische und auch wichtige Industrie in der Schweiz. Die sind ja bekannt dafür und wir sind so ein bisschen für Automobil. Und wenn dir der größte Automobilkonzern wegraucht, ist das so gleichzustellen wie dort. Und jetzt natürlich die Frage, die heute häufig aufkam, ist so, jetzt hast du die größte Bank und die zweitgrößte Bank miteinander fusioniert. Das heißt, die werden doch dann jetzt eine Größe haben, wo das kleine Land, klein aber reich, aber trotzdem noch klein, das kleine Land Schweiz gar nicht mehr einspringen kann. Also angenommen, die UBS kommt jetzt, also UBS Credit Suisse Verbindung kommt irgendwie ins Schleudern in ein paar Jahren, dann wird es doch nahezu unmöglich sein, für die Schweizer Nationalbank die alleine zu retten, oder? Über Garantien. Also du kommst ja da wirklich, ich weiß jetzt nicht mehr, ich habe mal die Bilanz gesehen, aber du bist ja nicht mehr im Milliardenbereich, sondern du bist ja im, was ist das nächste in Deutschland?
Billionen.
Billionenbereich, genau, Trillion im Englischen.
Also ja, ich weiß, was du meinst. Bei der Schweiz wäre ich halt vermutlich etwas entspannter noch. Ich meine, die Schweizer Nationalbank oder die Schweizerische Nationalbank, ich glaube, so heißt die Notenbank da, die ist ja eh komplett verrückt. Also die haben ja 200 Milliarden US Einzelaktienportfolio und noch irgendwie 800 Milliarden in Fremdwährungsprodukten auf der Bilanz rumliegen. Ja, wenn die jetzt da 3.000 Milliarden brühen würde, also das sind 3 Billionen, wäre das natürlich wahrscheinlich schon ein Thema. Allerdings ist es ja nicht so, dass du die gesamte Bilanzsumme normalerweise als Rettungspaket aufbringen musst. Und ich glaube, so der große Unterschied zu einer Bankenkrise in Europa ist halt, dass die Schweiz ihre eigene Notenbank kontrolliert. Also da haut halt überspitzt formuliert MMT total durch. Also solange du deine eigene Notenbank kontrollierst, wenig Inflation hast, was sie haben. Ich glaube, die haben irgendwie 3,4 oder 3,6%, also eigentlich nichts.
Ja, jetzt, ich rede ja von jetzt, ne? Ich rede ja nicht davon, dass es jetzt in Kürze zu Problemen führen wird, aber keine Ahnung, in 5 Jahren sieht der Finanzmarkt wieder komplett anders aus. Und dann, weißt du, wenn du dann so einen Riesen in so einem kleinen, in Anführungszeichen, Land stehen hast, auch wie gesagt, wenn es super solvent ist, aber ich meine, guck mal, so eine deutsche Bank, die steht ja quasi im europäischen System oder im Eurosystem. Die sind zwar die größten in Deutschland, aber da gibt's ja noch andere Giganten in Europa, ne? Das ist ja noch ein bisschen diverser aufgestellt. Was ich mir natürlich vorstellen könnte, ist, dass die Schweizer vielleicht hingehen, weil vielleicht sind die da auch ein bisschen zu stolz drauf, aber die Bank zu zerschlagen und zu sagen, komm, wir müssen die Bank jetzt aufteilen in verschiedene Bereiche, die jetzt einzeln an die Börse gehen. Keine Ahnung, UBS Asset Management, UBS Retail oder was auch immer, ja.
Ist auch, vielleicht machen die das auch selber. Vielleicht bringen die in 5 Jahren die Credit Suisse mit Gewinn an die Börse. Das wäre doch eine geile Erfolgsstory.
Stimmt, genau. Börsengang 8 Milliarden.
Genau. Wer weiß.
Und dann kommen die Coco Bond Holder und halten die Hand auf. Ja, ich meine, im Finanzbereich gilt ja sowieso the bigger, the better. Ne? Also je größer du bist, desto größere Skaleneffekte hast du. Das sehen wir im Privatanlegerbereich bei ETFs. Je größer die Dinger werden oder je größer der Asset Manager im Hintergrund ist, desto günstiger können die angeboten werden, weil du gewisse Fixkosten hast, die sich leichter verteilen lassen. Aber irgendwann, das Thema systemische Risiken im Finanzbereich war ja 2008 schon ein Thema und ist jetzt auch wieder ein Thema. Also vielleicht nimmt sich dem mal einer an, ja, aber keine Ahnung.
Damit habe ich eine super Überleitung zu einer sehr guten Nachricht, die ich dir noch überbringen wollte.
Ja, bitte.
Weil du gerade von Asset Managern sprichst und Kostenkampf und alles Mögliche.
Erzähl.
Nachdem du ja deine ganzen ETFs verkauft hast, brauchst du ja eh neue ETFs. Und ich hätte einem Angebot für dich. Nämlich, was den All-Country-World-Index betrifft, und ich glaube, da gibt es doch dieses IMI noch dazu, wo ich nie weiß, was das heißt. Was heißt
Investable das? Market Index, das heißt, du nimmst noch Small Caps dazu.
Also genau, das mit den Small Caps wusste ich, aber ich wusste nicht, für was IMI steht. Da hat jetzt ein neuer Player im deutschen Markt, der vielleicht noch eher unbekannt war, nämlich State Street, die eigentlich in USA den bekanntesten und, glaube ich, sogar ältesten S&P-ETF, den Spider, den SPY, haben. Die haben jetzt iShares angegriffen und die Kosten unter das Produkt von iShares gesenkt. Und ich frage mich jetzt, wann iShares nachzieht und den ETF noch kostengünstiger macht.
Das ist super geil, ja. Also die haben den von 0,4 auf 0,17 reduziert. Ja. Weniger als halb so teuer. Und das iShares-Produkt liegt bei 0,2, also nochmal 3 Basispunkte günstiger.
Und das ist halt schon krass. In der ETF-Welt sind doch diese 3 Basispunkte, das ist doch wie Drogen und
Wodka zeitgleich. Rechne dir doch einfach mal den Zinseszinseffekt auf 0,03%, also 3 Basispunkte über 400 Jahre aus. Da kannst du sehr viele Lambos in die Garage
stellen. Stimmt.
Nein, aber jetzt mal Scherz beiseite. Also ist schon krass. Aber das ist auch nichts Neues dahingehend. Also das ist schon natürlich ziemlich cool, aber derzeit reduzieren ja, also was heißt derzeit, in den letzten Jahren gibt's ja quasi so die Schlacht, wer die günstigsten ETFs anbietet. Also regelmäßig sieht man, wir wollten das auch mal in unserer ETF-Suche tracken. Also wir kriegen ja immer nur das aktuelle TER geliefert und dann gibt's auch noch verschiedenste TERs. Wir kriegen regelmäßig Mails, wo geschrieben wird, ey, euer TER ist nicht aktuell, weil es da verschiedene Maßkriterien gibt und das, was im Factsheet steht, kann auch zum Beispiel aufs Jahr hochgerechnet, wenn der noch nicht ein Jahr lang alt ist, was anderes sein und so weiter. Also riesen Unterschiede, ist ja egal. Und das wollten wir mal tracken über die Zeit, wie einzelne ETFs günstiger geworden sind. Weil ich habe zum Beispiel MSCI World von HSBC und der war damals, als ich angefangen habe, da zu investieren, der mit Abstand günstigste und ist es jetzt bei weitem nicht mehr, obwohl er zwischendurch mal günstiger geworden ist, also obwohl die Gebühren nach unten hin dann nochmal angepasst wurden. Und manche Anbieter machen dann halt einfach einen neuen Fonds auf und sagen, komm, in dem Fonds mit jetzt beispielsweise 0,4 haben wir so viel Geld drin, wir schneiden uns da ins eigene Fleisch, wenn wir es günstiger machen, aber wir brauchen ein konkurrenzfähiges Produkt, deswegen machen wir einfach einen neuen MSCI World, der nur halb so teuer ist und die alten Anleger in Anführungszeichen, die zu faul sind, zu wechseln oder aus steuerlichen Gründen nicht wechseln wollen, die ziehen wir ein bisschen ab oder die dürfen weiterhin den alten Preis bezahlen.
Das finde ich einen wichtigen Punkt, dass du das sagst, weil das wäre jetzt mal eine Frage an dich gewesen. Sollten Leute, die einen ETF-Sparplan auf den iShares von mir aus haben, sollten die jetzt alles verkaufen und den neuen kaufen?
Das kannst du dir relativ einfach berechnen, indem du nämlich, also dieser Spider ist jetzt bei 0,17, wobei sowohl der als auch der von iShares noch gar nicht so alt sind. Das heißt, es können eher jüngere Investoren sein oder Leute, die halt umgeschichtet haben. Und der iShares ist bei 0,2, also 3 Basispunkte Differenz. Kannst du dir dann ausrechnen, also musst du erstmal überlegen, wenn du jetzt verkaufen würdest, du musst ja erst den einen verkaufen, wie viel Steuer würde das für dich bedeuten? Das schreibst du dir auf ein Papier und dann musst du mal überlegen, wie viele Jahre und zu welchem Vermögen genau du investiert sein musst in den anderen, also in den günstigeren, um diese Steuerschuld quasi zu verdienen über die 3 Basispunkte. Ich glaube, wir haben da sogar einen Rechner zugemacht. Falls ja, ergänzen wir das mal in den Shownotes.
Shownotes. Ich habe gerade auch gerade ausgerechnet. Vielleicht bin ich aber auch blöd im Rechnen. Also wenn ich ein 100k-Portfolio in dem iShares-Ding habe, alles verkauf, habe ich 30 Euro gespart. Das sind ja die Transaktionskosten schon fast so hoch.
Stimmt. Transaktionskosten muss man mit berücksichtigen. Die Frage kriegen wir jetzt seltener, aber früher war diese Frage ziemlich üblich, weil es gab noch nicht die ganzen Neo-Broker, die das Ganze so günstig anbieten, sondern du hast früher immer diese Aktions-ETFs gehabt. Und das war das Nervigste auf der Welt, weil dann warst du bei einem etablierten Broker, hast dort den MSCI World for free gehabt, hast angefangen, das Ding zu besparen und ein Jahr später wird der kostenpflichtig und du musst und ein anderer MSCI World wird kostenfrei. Und dann haben wir so oft die Frage gekriegt, soll ich jetzt umsteigen oder soll ich nicht umsteigen? Und deswegen haben wir dann, glaube ich, diesen Rechner gebaut, um dir diese Frage zu beantworten, ob du für 0, war nicht nur das gewesen, sondern du musst ja dann Transaktionsgebühren auch jedes Mal bezahlen. Also genau, es ist eine Optimierung, die dich viel Zeit kostet und viel Kopfschmerz und ich glaube am Ende des Tages gar nicht so viel Unterschied macht, ja.
Vermutlich nicht und ich habe was deswegen so dreckig gelacht, weil du hast eigentlich mein Leben beschrieben, wie es vor 8 Jahren noch der Fall war. Also habe wirklich jedes Jahr einen anderen ETF rausgesucht. Am Ende hast du dann halt irgendwie 10 Stück im Depot drin.
Und dann, wenn wir früher Portfolios geschickt gekriegt haben, dann waren da echte 4 MSCI World ETFs drin. Ja. Und dann stellst du erstmal die Frage so, warum hast du vier ETFs vom selben Index von verschiedenen Anbietern? Also ich dachte immer so, die Leute haben Angst vor dem Kontrahentenrisiko oder sowas. Aber nein, das ist halt einfach ein altes Depot gewesen, die beim Broker immer dann auf den gerade kostenlosen Sparplan gesprungen sind.
Ja.
Naja, gut. Außerdem, jetzt wo wir gerade vielleicht bei ETF-News sind, weiß nicht, wie sehr das unsere Hebelzertifikate-verrückte Community hier interessiert, aber ich sag's trotzdem mal. Luxor führt nämlich jetzt auch 2 ETFs zusammen und da gab's auch eine Frage von mir, das ist ein MSCI World, also Luxor wurde ja gekauft von Amundi. Ich glaube, das ist der ETF 110, wenn ich mich nicht irre, das ist ein MSCI World.
Mal gerade nochmal ganz kurz. Das weißt du doch wahrscheinlich auswendig anhand der WKN den ETF erraten.
Genau, das ist der ETF 110, das ist ein MSCI World ETF. Der fusioniert wird mit einem anderen Amundi. Und das ist tatsächlich, weil es da viel Panik gab, wenn so ETFs fusioniert werden, kann es steuerlich manchmal ein bisschen hässlich sein. Und die machen das extra steuerfreundlich. Das ist das sogenannte Fußstapfensystem, dass ein Fonds in den anderen überführt wird. Und wenn das in derselben Jurisdiktion ist, also beide sind, glaube ich, in Luxemburg, ist das steuerunschädlich. Also wenn ihr gerade bei alten Comdirect-Kunden, die Comstage-ETFs hatten, ist dieser ETF 110 ganz ursprünglich von Comstage, die dann gekauft wurden von Luxor und jetzt gekauft wurden von Amundi. Und ich glaube, das ist steuerfrei. Wir können da aber auch die Pressemitteilung ebenfalls in die Shownotes packen.
Darf ich kurz fragen, weil da kenne ich mich wirklich null aus. Also das Fußstapfenprinzip höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Das heißt, es kann sein, wenn die das ungünstig machen, dass es dann steuerlich als Verkauf bei mir gewertet wird, oder?
Genau, ja. Okay, und dann müsst ihr schön steuerlich reinhauen, ja.
Uncool.
Uncool.
Steuern sind immer nur cool, wenn sie die anderen zahlen.
Ja, genau. Für unsere Kindergarten, für unsere Kindergärten und Schulen zu bauen. Und Straßen und so.
Nein, also lass mich den Satz noch unterbringen. Ich bin pro Steuern. Ich
zahle gerne Steuern.
Ich zahle wirklich, wirklich gerne Steuern, weil mit Steuern wird zwar viel Scheiß betrieben, wie zum Beispiel ein neues Finanzministerium, ein neues Kanzleramt gebaut, was jetzt vielleicht gestoppt wird, oder Zusatzgebäude, aber werden ja auch viele sinnvolle Sachen mit Steuern gemacht. Polizisten, Feuerwehrleute, Professoren, alles, was die Gesellschaft braucht.
Professoren. Vor allem
gerade Professoren. Besonders die sind die wichtigsten.
Genau, und dass die auch anständig ihre vermögenswirksamen Leistungen kriegen, ist sowieso das Wichtigste.
Kriege ich in Baden-Württemberg keine.
Ich weiß, deswegen. Ach so, das war jetzt hier. Alles klar, Holger. Dann schauen wir mal, welche Bank nächste Woche pleite ist oder von wem gekauft wurde. Es ist schade, dass wir nur einmal pro Woche den Podcast machen. Dadurch sind wir immer hinterher.
Können wir das vielleicht in diese Spotify-Fragebox reinmachen? Welche Bank geht als nächstes pleite? Das ist doch eigentlich mal eine schöne Idee, dieses Tool zu testen.
Okay, sehr gut. Wenn wir bisher rausgefunden haben, wie das geht, also letztes Mal, das finden wir noch raus. Und dann, welche Bank geht nächste Woche pleite? Gute Frage. Kriegen wir beantwortet.
Wird legendär.
Genieß dein Wochenende.
Mach du das auch, Thomas. Vielen Dank für deine Zeit und bis nächste Woche.
Auf Wiedersehen.